Gott möchte gerne, dass wir ihm ähnlicher werden und dass wir das, wie er ist, von dem wir auch schon gesungen und gehört haben, dass wir das reflektieren. Und eines davon ist eben seine Liebe, die sich dann auch ausdrückt in der Liebe dem Nächsten gegenüber. Das klingt erstmal so gut, aber es gibt ein Problem. Du und ich, wir haben sie nicht. Wir können nett und freundlich zu anderen sein, aber den Nächsten so zu lieben, wie wir geliebt werden wollen, wie Gott uns geliebt hat. Wir sind viel zu viel mit uns selber beschäftigt, als dass wir die Zeit und die Energie hätten, uns so auch um andere zu kümmern. Erinnerst du dich an unsere Lesung aus Jona? Er hatte den Auftrag von Gott bekommen, nach Ninive zu gehen und ihnen sie zu warnen, dass Gottes Gericht kommen würde. Aber er war vielmehr beschäftigt, dass es heute zu heiß ist, damals zu heiß war und er ein bisschen Schatten brauchte. Und als das nicht da war, dann sagt er, ich habe recht, wütend zu sein. Du hast mir den Schatten genommen. Was mit all den anderen passiert, ist ja nicht mein Problem. Also wirklich, Jona, du bist doch ein Prophet, wie kannst du so sein? Also wirklich, Volker? Also wirklich, du? Wie sieht es bei uns aus? Und wir wollen zwei Verantwortung sehen aus unserem Text, der dran steht in Römer 13, kannst du schon aufschlagen, wenn du deine Bibel dabei hast, wenn du mitlesen möchtest, wir haben sonst auch Bibeln hinten im Schrank, die du ausleihen kannst. Verantwortung, die uns motivieren sollen zu dieser Nächstenliebe. Wir lesen zuerst in Römer 13 die Verse 8 bis 10. Römer 13, Vers 8. Seid niemand irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Denn das, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und wenn es irgendein anderes Gebot gibt, ist in diesem Wort zusammengefasst, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Die Erfüllung des Gesetzes ist also die Liebe. Und zuerst lass dich von Gottes Gebot, nämlich er hat es aufgetragen, den Nächsten zu lieben, motivieren. Alle anderen Gebote, die hier auch erwähnt waren, er sagte, sind zusammengefasst in diesem Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also das sind quasi Konkretisierungen, wie dieses auszusehen hat. Aber es ist auch größer als das. Gott ist es nicht genug, dass wir einfach dem anderen nicht schaden. Du sollst nicht stehlen, du sollst nicht Ehe brechen und so weiter. Nicht nur das, sondern dass wir wirklich lieben. Das heißt, die Liebe ist mehr als eine Abwesenheit von Bosheit. Das macht jeder mit jedem mehr oder weniger. Aber die Liebe überstrahlt dieses. Die Liebe heißt, ich kümmere mich. Und genau das ist, was Gott getan hat. Für ihn war Liebe mehr als nur zu sagen, ja gut, ich strafe jetzt die Menschen nicht sofort, wenn sie irgendwas tun, was mir nicht gefällt, sondern er hat seine Liebe erwiesen, indem er Christus gesandt hat, der den Himmel seine Herrlichkeit verlassen hat, um für dich und mich auf diese Erde zu kommen, für deine Schuld zu sterben und uns einen Weg zur Versöhnung zu Gott zu ermöglichen. Das ist Gottes Liebe. Das ist, was er mit Liebe meint. Das heißt, ich gebe meinen Komfort auf. Für uns ist das manchmal nicht ganz so bewusst, denke ich. Aber als Christus im Himmel war, er war ewig dort. Und seit der Erschaffung der Engelwesen wurde er unablässig angebetet. Und dann hat er Menschen in seinem Ebenbild geschaffen, die in Gemeinschaft mit ihm leben sollten. Und wir haben ihn ignoriert. Wir haben seine Gebote nicht beachtet, ihn zuerst zu lieben und dann den Nächsten wie uns selbst. Und jetzt verlässt er diesen Bereich der ständigen Anbetung, der ständigen Wertschätzung, der ständigen Hochachtung und kommt zu uns Menschen, die ihn eigentlich nicht haben wollen. Die ihn ablehnen, beleidigen, anspucken und schlussendlich kreuzigen. Er wusste das. Aber er sagte, seine Liebe hat ihn getrieben. Hat ihn getrieben zu sagen, ich will diesen Menschen trotzdem helfen. Und ich kümmere mich, ich suche das Beste für sie. Und jetzt diejenigen, und das sind die meisten von uns, die das angenommen haben, die das verstanden haben und gesagt haben, das ist, was ich brauche. Und ich bin Gott so dankbar, dass er mich nicht einfach hat links liegen lassen, dass ich ihm nicht egal bin. Was ich jetzt von dir als Kind Gottes möchte, ist, dass du so wirst, wie Gott ist. Nicht als Person in dem Sinne, also wir werden nie ewig, wir werden nie Gott, aber wir sollen göttlich werden. Wir sollen in den Charaktereigenschaften werden, wie er ist. Die Liebe sucht das Beste für den anderen. Mit anderen Worten, Liebe benutzt andere nicht, um etwas für sich zu bekommen, sondern Liebe gibt anderen, um ihnen zum Segen zu sein. Ja. Und ich glaube, dass das gerade in unserer heutigen Zeit, in unserer heutigen Gesellschaft so komplett missverstanden wird. Weil für sie ist gerade Liebe die erste Zeile. Also mit dem nicht mal weggenommen. Okay? Die Liebe benutzt andere, um etwas für sich zu bekommen. Sie haben das in der Gesellschaft ganz häufig das gleiche Verständnis, wie was gemeint ist, wenn du sagst, ich liebe Schokolade. Du willst nicht das Beste für die Schokolade. Du willst nicht die Schokolade retten. Du willst die Schokolade konsumieren. Du willst sie für dich haben. Und das ist, was die meisten Leute meinen, wenn sie sagen, ich liebe dich. Ich möchte dich benutzen, damit ich mich besser fühle. Und Gott sagt, komplett verkehrt. Er hat uns nicht geliebt, um uns zu benutzen, damit er sich besser fühlt. Er brauchte das nicht. Er liebt in dem Sinne von, er möchte dir helfen, weil er weiß, dass du das benötigst. Und das sagt er, in diesem Sinne sollen wir auch wie er werden. Wir haben gelesen in Vers 10, die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Sie tut nichts, was in irgendeiner Form schadet. Das ist wirkliche Liebe. Das heißt, zum Beispiel dieser Ausdruck, wenn du mich liebst, dann wirst du dies oder jenes für mich tun. Schon mal gehört? Wenn du mich liebst, das ist nicht Liebe, das ist Begierde. Das ist nicht, ich liebe dich, sondern ich möchte von dir geliebt werden, ich möchte, dass du mir etwas gibst. Aber woher kriegen wir das? Von der Quelle der Liebe, von Gott. Das schaffe ich nicht. Gott möchte dir genau das geben. In Römer 5, Vers 5 heißt es, Gott hat seine Liebe in uns, die wir seine Kinder sind, hat er sie ausgegossen. Wenn du seine Liebe angenommen hast, wenn du seine Vergebung angenommen hast, wenn du wiedergeboren bist und Christi Liebe für dich wirklich verstanden hast, dann ist diese Liebe in dir. Du musst sie wirken lassen. Und er hat es eben geboten. Aber nicht alles, was eben als Liebe bezeichnet wird, ist auch Liebe. Es ist keine Liebe, wenn wir einfach aneinander vorbeigehen und sagen, mach's gut, sondern es ist ein wirkliches Kümmern. Aber es ist auch nicht Liebe, wenn wir einfach alles gutheißen. Einfach sagen, ja, ist ja in Ordnung, du machst das so und alles ist so. Hauptsache, ich werde nicht zu sehr beschäftigt. Für Gott hat Liebe zwei Komponenten. Sie ist zum einen objektiv. In dem Sinne von, er hat es definiert. Liebe sucht das Beste für den anderen. Wenn es das nicht tut, ist es nicht Liebe. Nenn es, wie du willst, aber im biblischen Verständnis, in Gottes Verständnis ist das nicht Liebe. Aber sie ist auch subjektiv, sie muss auch angewandt, sie muss umgesetzt werden. Aber viele benutzen gerne diesen Abschnitt und sagen, naja, aber es sagt ja, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und viele machen daraus die Schlussfolgerung, ja, dann muss ich ja erst lernen, mich selber zu lieben. Schon gehört? Stimmt das? Nein, sondern er sagte, du sollst lernen, andere zu lieben. Und wie das geht, weißt du, in dem, wie du dich selber liebst. Das ist intuitiv, instinktiv in uns drin. Du lernst niemals Nächstenliebe, indem du dich auf dich selber konzentrierst. Indem du schaust, was gefällt mir, was bekomme ich. Das ist genauso verrückt, wie zu sagen, ich lerne zu geben, indem ich lerne zu nehmen. Ja, wie lerne ich zu arbeiten, indem ich andere für mich arbeiten lasse? Das funktioniert so nicht. Ja, sondern du musst es tun, nicht nur andere an dir tun lassen. Du lernst Liebe nicht, indem du einforderst, dass alle anderen dich lieben, sondern indem du den ersten Schritt auf andere zumachst. Das ist, wie Gott es praktiziert hat. Er hat nicht im Himmel gewartet, bis wir irgendwann ihn lieben würden, sondern er ist aktiv geworden, er ist zu uns Menschen gekommen. Und er hat es dann für uns befohlen. Er hat es erklärt, was gemeint ist, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Jemand hatte Jesus gefragt, ja, wer ist denn mein Nächster? Und er hatte die Geschichte vom barmherzigen Samariter erzählt. Nächste ist einfach der jetzt neben dir sitzt. Auf beiden Seiten. Und vorne und hinter dir. Und wenn du rausgehst und zu Hause bist, der Nachbar. Und wenn du im Verkehr sitzt, das Auto vor dir. Oder neben dir. Ja? Die lokal nahe sind. Und das ist dein Verständnis. Er sagte, tue denen diese Liebe. Liebe sie so. Und er hat es eben auch vorgelebt. Gleichzeitig beschreibt er auch, diese Liebe nach Galater 5 ist eine Frucht des Geistes. Und wenn du ein Kind Gottes bist, dann hast du den Heiligen Geist in dir. Das heißt, er bewirkt das in dir. Das heißt, du sagst, ich kann ja nicht geben, was ich nicht habe. Als Kind Gottes musst du die Liebe nicht erzeugen oder empfinden, aber du musst der Liebe erlauben, dich zu erfüllen. Die Liebe, hatte ich gesagt, nach Römer 5, ist ausgegossen in unsere Herzen. Du musst sie nicht versuchen, irgendwie zu kreieren. Weil Gott hat uns diese Liebe gegeben, indem er uns zuerst geliebt hat. Okay? Und dann soll ich auch nicht darauf warten zu sagen, naja, ich warte darauf, bis ich diese Liebe fühle und dann werde ich das auch ausleben oder weitergeben. Okay? Warum das nicht? Weil Jesus zum Beispiel auch den Befehl gegeben hat, du sollst deine Feinde lieben. Ja, wenn du sagst, ich warte darauf, bis ich die Liebe empfinde, dann kannst du lange warten. Die Liebe ist das Beste für den anderen zu suchen, sich zu kümmern und zu sagen, okay, ich sehe die Person und ich sehe die Person, wie Gott sie sieht. Und wie Gott mich sieht. Als er die Menschenmenge vor sich sah, hat er sie gesehen wie verlorene Schafe, die keinen Hirten haben. Wie sehen wir Menschen? Sehen wir sie als Nervensägen? Sehen wir sie als Irritationen? Als Konkurrenz? Oder sehen wir sie als Bedürftige, die Christus benötigen? Wenn wir das tun und uns unsere Sicht von Gottes Wort prägen lassen, dann werden wir in dieser Liebe handeln können. Das Gesetz beschreibt, was die Liebe tun oder lassen soll. Sie zeigt sozusagen die Grenze auf. Aber es ist dann Gott, der uns auch befähigt, so zu lieben. Wir hatten schon zitiert, 1. Johannes 4, Vers 19. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Ja. Und wenn du bemerkst und sagst, also ich dachte immer so, ja, Nächstenlieben, klar, das zweitoberste Gebot, das größte, den Herrn, deinen Gott zu lieben, das nächste, deinen Nächsten zu lieben wie dich selbst, das weiß ich. Aber vielleicht denkst du jetzt nach dieser Beschreibung, das habe ich nicht getan. Was soll ich tun? Es ist nicht zu spät, umzukehren. Und Gott zu sagen, ich war lieblos gewesen. Es war Sünde gegen dich. Ich habe das, wie du bist und wie du befohlen hast, dass ich sein soll, ich habe das nicht gelebt. Ich habe das nicht praktiziert. Ich war viel zu viel auf mich selber konzentriert. Ich war viel mehr darauf konzentriert, dass andere mich lieben, als dass ich das tue, was du mir befohlen hast. Und dann lerne von dem Herrn. Bekenne es ihm und sage, Herr, zeige du mir, wie hast du geliebt? Wie hast du gehandelt? Wie möchtest du, dass ich reagiere? Wie möchtest du, dass ich den Nächsten sehe? Und wenn wir uns davon füllen lassen, dann befähigt er uns auch, so zu lieben, wie er uns hier befohlen hat. Und das ist dann die Erfüllung des Gesetzes. Und er fährt fort. Und er sagt, gibt eine zweite Motivation in den Versen 11 bis 14. Vers 11. Und dies tut als solche, die die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist, dass ihr aus dem Schlaf aufwacht. Denn jetzt ist unsere Rettung näher, als da wir zum Glauben kamen. Die Nacht ist weit vorgerückt, der Tag ist nahe. Lasst uns nun die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichtes anziehen. Lasst uns anständig wandeln wie am Tag, nicht in Schwelgereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Streit und Eifersucht, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und treibt nicht Vorsorge für das Fleisch, das Begierden wacht werden. Eine zweite Motivation ist die Gottesfurcht. Also nicht nur allein das Gesetz, Gottes Anspruch, sondern auch dieses Bewusstsein, Gott sieht alles und er wird kommen und er wird mich zur Rechenschaft ziehen. Er sagte, es ist Zeit aufzuwachen. Die Stunde ist da, dass ihr aus dem Schlaf aufwacht. Ich weiß, es ist manchmal schwierig, wenn die Temperaturen so hoch sind, ja, aber er sagt nicht nur Zeit körperlich aufzuwachen, sondern aufmerksam zu sein für das, was Gott wirken möchte. Vielleicht sagst du aber ich dachte, wer an Gott glaubt, der ist doch schon errettet. Und wie heißt es dann, es ist Zeit aufzuwachen, denn unsere Rettung ist näher, als da wir zum Glauben kamen. Ja, wir sind schon errettet, aber wenn er jetzt sagt, die Rettung ist näher, dann ist es das endgültige bei ihm sein, was jetzt positionell stattgefunden hat, dass die Beziehung zum Herrn da ist, dass das sich auch äußert. Lass mich das veranschaulichen. Okay? Wir hören ja immer wieder von Bootsunglücken im Mittelmeer, wo Leute versuchen, nach Europa zu kommen und dann auf der Flucht was passiert. Okay? Sagen wir, eines dieser Schlauchboote und gerät in Seenot. Okay? Zum Glück ist in diesem Fall ein größeres Boot in der Nähe, nimmt diese Flüchtlinge auf. Okay? Sind diese Flüchtlinge gerettet? Sie sind nicht mehr im Wasser oder auf diesem untergehenden Schlauchboot. Sie sind eigentlich gerettet, aber sie sind noch nicht in Europa. Sie sind noch nicht am Hafen, sie sind noch nicht an Land. Aber sie sind gerettet. Sie sind nicht mehr in der Not, in der sie zuvor waren. Das hilft mir als Bild, was im christlichen Leben der Fall ist. Wir sind nicht mehr in der Not, dass wir verloren gehen werden. Christus hat uns schon gerettet. Er hat uns an Boot geholt. Aber wir sind noch nicht im verheißenen Land. Wir sind noch nicht im Himmel. Und das ist, glaube ich, was er hier meint, wenn er sagte, unsere Rettung ist näher, als da wir zum Glauben kamen. Also die waren gläubig. Aber er sagte, bedenkt jetzt diese Zeit und auf diesem Boot haben wir jetzt eine Aufgabe. Da passt das Bild dann nicht mehr ganz. Ja? Aber er sagte, während ihr jetzt hier seid, da sollt ihr euch nicht einfach das als eine Kuss betrachten und euch sonnen auf dem Deck und hoffen, dass ihr irgendwann ankommt. Sondern ihr seht, wie wir eben auch schon hörten, die ganzen anderen, die in Seenot sind, die ganzen anderen, die auch Rettung bedürfen. Und nutze jetzt deine Position als jemand, der schon gerettet ist, der verstanden hat, hey, ich gehe hier unter und ich brauche diese Rettung, um ihnen Rettungsringe entgegenzuwerfen. Um ihnen zu sagen, komm doch auch zu Christus. Er ist derjenige, der mich gerettet hat. Er ist derjenige, der verändern kann. Und er wird uns retten. Aber er schreibt hier auch, unsere Rettung ist jetzt näher. Es ist Zeit aufzuwachen. Die Nacht ist weit fortgerückt. Der Tag ist nahe. Nun, aber das hat Paulus geschrieben, so vor rund 2000 Jahren. Hat er sich geirrt, wenn er sagt, der Tag ist nahe? Und was er meint, ist der Tag des Herrn. Ich lese kurz aus 2. Petrus 3,10. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb. An ihm werden die Himmel mit gewaltigem Geräusch vergehen, die Elemente werden in Brand aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr im Gericht erfunden werden. Also wenn er vom Tag spricht, dann meint er nicht nur, ich habe das in der Nacht geschrieben, ja, und bald wird es morgen, sondern er spricht von diesem Tag, dem Tag des Gerichtes, des Kommen des Herrn. Er unterscheidet dort nicht die ganze Endzeitlehre. Und du sagst, naja, wenn der sagt, der Tag ist nahe, dann liegt es vielleicht für dich nahe zu sagen, da hat er sich geirrt, das ist schon so lange her. Nun, er hat vermutlich selber nicht erwartet, dass es noch so lange dauern wird. Aber er schrieb Gottes Wort aus Gottes Sicht. Nahe, also nicht im Sinne von menschlichem Denken, nahe, sprich Minuten, vielleicht ein paar Tage maximal, ja, sondern nahe aus der Perspektive, was kommt noch dazwischen? Und es muss nichts weiteres mehr geschehen, bis der Herr kommen kann. Wir erwarten keine weiteren Ereignisse mehr. Aber was sind die Zeichen dafür, dass der Tag wirklich nahe ist? Dass diese letzte Zeit, dass die bevorsteht? Nun, ich habe eben gesagt, es müssen keine weiteren Zeichen geschehen. Aber es gibt in 2. Timotheus 3 eine Beschreibung von wie diese Zeit sein wird. Ich tue sie auch hier an die Leinwand, sonst kannst du auch gerne selber mitlesen. Und dort wird diese Zeit beschrieben und er sagte, dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden. So wie es sein wird. Die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, Verleumder, unenthaltsam, grausam, das Gute nicht liebend, Verräter, unbesonnen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen lieben als Gott. So wird es am Ende der Zeit aussehen. Könnte es sein, dass das irgendwie mit unserer heutigen Gesellschaft übereinstimmt? Gerade mehr das Vergnügen lieben als Gott, prahlerisch und alle anderen auch. Ja, unbesonnen, denkt nicht darüber nach, was das für Konsequenzen hat. Die Schrift warnt uns immer wieder davor, dass wir wachen sollen, damit wir nicht unvorbereitet sind. Gibt es an verschiedenen Stellen, hier war eine davon. Aber die Wachsamkeit ist mehr als eine kritische Beurteilung der Zeit. Sie ist eine Bereitschaft, danach zu leben, sich selber verändern zu lassen. Ja? Er sagt nicht nur, wir lesen den Text und sagen, oh, das stimmt. Die Zeiten sind wirklich schlimm geworden. Ja? Sondern Wachsamkeit bedeutet, ich bin bereit darauf zu reagieren, zu handeln. Und er sagte in Kolosser 3, jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Mund. Belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Das ist das, was es bewirken soll. Zu sagen, okay, die Zeit ist nahe. Ich erkenne dieses, aber das bedeutet, dass ich aktiv werde. Und dann sagt er, okay, dann liegt das, was noch mit dieser alten Zeit zu tun hat, legt dieses ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung. Und zieht das neu an. Lass das, wie Christus ist, lass das dich prägen, dass uns das verändert. Und das ist ein Kampf. Er sagt, Vers 12, lasst nun die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichtes anziehen. Wir brauchen diese Waffen des Lichtes, diese Waffenrüstung. Aber wie setzt man diese ein? Was für Waffen sind das? Waffen des Lichts. Wir finden eine Beschreibung, 2. Korinther 10, Verse 4 und 5. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich. Und was er hier meint, fleischlich, nicht nur, dass sie aus Fleisch sind, sondern auf irdische Art und Weise. Geht hier nicht um Schwert, Pistolen, Kampfhubschrauber oder was sozusagen, Panzer oder sonst was. Okay? Die Waffen sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festung. So zerstören wir überspitzte Gedankengebäude und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Okay. Das heißt, der Kampf ist nicht gegen irgendwie da draußen, sondern gegen die eigenen Gedanken, die unbiblisch sind. Oder so formuliert, unser größter Feind ist nicht die Gesellschaft, nicht die Medien, nicht die Politik, sondern die sündige Natur in uns. Der Feind ist nicht da draußen, der Feind ist das Fleisch in mir und in dir. Und er sagte, die Lösung ist, ich nehme jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Ein Gedanke kommt, oh, ich finde das so unfair. Okay, stopp. Ist das biblisch? Mag sein. Was sind meine Folgegedanken? Ich muss das ändern. Warte mal, Gott ist es, der ändert. Ja, das ist wirklich, deine Gedanken, stell dir das vor wie ein Sieb. Okay? Und jeder Gedanke siebst du durch. Und nur das, was Gott ehrt, was biblisch wahr ist, lass ich durch. Alles andere ab? Nee, war nicht richtig. Du machst das mit anderen Gedanken. Ja? Irgendjemand schreit dich an und sagt, du Idiot. Okay? Die meisten von uns werden nicht die nächsten 48 Stunden nicht schlafen und sagen, bin ich jetzt ein Idiot oder bin ich nicht? Der hat das behauptet. Du sagst, ja, keine Ahnung, was denen durch den Kopf gefahren ist, aber nur weil der das behauptet, bin ich das noch lange nicht. Du siebst es aus und sagst, na, stimmt nicht. Ja, weg mit dem Gedanken. Ist einfach nicht wahr. Und so eben auch mit anderen, dass wir es biblisch durchdenken. Und die Versuchung, anders zu leben, sind nur so stark, weil du und ich sündigen wollen. Und wir wollen sündigen, weil wir Gott nicht wirklich glauben, dass er recht hat. Stimmt das? Wir sündigen, weil wir sündigen wollen, weil wir nicht glauben, nicht wirklich glauben, dass Gott genügend ist. Dass wenn er sagt, mein ist die Rache, ich will vergelten, überlass mir das, dass er sich wirklich darum kümmert. Wenn wir uns selber rächen wollen, wenn wir das selber in die Hand nehmen wollen. Wir vertrauen einer Zusage nicht. In Sprüche 8, Vers 13, ich habe es gerne, heißt es, die Furcht des Herrn bedeutet, Böses zu hassen. Und das nicht nur bei anderen, sondern auch an mir selber. Und er gibt dann hier eine Beschreibung und sagt, ab Vers 13, lasst uns anständig wandeln wie am Tag. Nicht in Schwelgereien, Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Streit und Eifersucht, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und treibt nicht Vorsorge für das Fleisch, das Begierden wach werden. Es geht darum, im Licht des Wortes zu wandeln und nicht in den Lüsten der Welt. Und die werden hier, dann sagt hier, lasst uns anständig wandeln. Angemessen, wie es Gott gebührt, wie am Tag, wie da, wo man es sieht. Ja, das ist häufig ein gutes Kriterium, wenn du sagst, ja, ist das denn okay? Überleg dir einfach, würde ich so reagieren, wenn jetzt Christus in Person neben mir sitzen würde? Würde ich mir das Lied anhören? Würde ich mir den Film anschauen? Würde ich so reagieren? Würde ich die Person so ansprechen? Christus sitzt neben mir. Ja? Er ist da. Ja? Und wir haben eben gelesen, Gottesfurcht bedeutet, Böses zu hassen. Zu sagen, nee, damit will ich nichts zu tun haben und schon gar nicht, wenn Christus direkt dabei wäre. Und dann hat er hier immer, hat drei Paare, nicht in Schwelgereien und Trinkgelagen, also Essen und Trinken, Partys im Übermaß, nicht in Unzucht und Ausschweifung, in sexuellen Sünden und nicht in Streit und Eifersucht, in gesellschaftlichen Vergehen, sich selber für zu wichtig zu nehmen und sich auf Kosten anderer durchsetzen zu wollen. Das ist, was die Welt charakterisiert. Wir haben diese Paare eben gehabt. In 1. Johannes 2,16 haben wir eine Beschreibung, liebt nicht die Welt noch, was in der Welt ist. Und was in der Welt ist, ist die Lust der Augen, Lust des Fleisches und Hochmut des Lebens. Gleiche Charakterisierung. Okay. Aber das soll uns nicht mehr bestimmen. 1. Petrus 4, Vers 3, er sagt, die vergangene Zeit ist uns genug, den Willen der Nation vollbracht zu haben. Als ihr wandeltet in Ausschweifung, Begierden, Trunkenheiten, Festgelagen, Trinkgelagen und unerlaubten Götzendienst. Er sagte, das hat viele von euch auch früher schon geprägt. Da war das, wofür wir gelebt haben. Und er sagte, die Zeit ist genug, dafür gelebt zu haben. Macht dieses nicht mehr, das soll uns nicht mehr charakterisieren. Warum nicht? Ist Gott so ein großer Spaßverderber, der sagt, ja, da hattest du zu viel Spaß dabei, das will ich nicht mehr. Nein, weil er die Auswirkung kennt. Und er sagte, ich möchte das Beste für dich und ich weiß die Konsequenzen, ich kenne die Auswirkungen und ich möchte nicht, dass du so lebst. Natürlich dürfen wir weiter essen und trinken, aber das ist nicht unser, was uns zufriedenstellt. Ja, wir behalten es alles im biblischen Rahmen, wie Gott es uns gegeben hat, in dem Vertrauen, dass Gott wirklich besser weiß als ich, was ich benötige, was gut für mich ist und auch was es bedeutet, zu lieben. Und er sagt stattdessen, Vers 14, zieht den Herrn Jesus Christus an. Wie mache ich das? Das ist ja nicht einfach eine Jacke, die ich so überwerfen kann. Wie soll ich Christus anziehen? Nun, es wird das Gleiche über die Waffenrüstung gesagt in Epheser 6, Vers 11. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Das heißt, dieses Anziehen ist, ich nehme das für mich in Anspruch. Ich ziehe an den Helm des Heils, den Brustpanzer der Gerechtigkeit und so weiter. Ich nehme das für mich in Anspruch und ich mache mir das konkret bewusst. Und so ist es dann auch mit Christus. Wir machen uns bewusst, Christus sieht alles und kann zu jeder Zeit wiederkommen. Das ist, was es bedeutet. Zieht den Herrn Christus an. Nicht nur, ich weiß das irgendwie theoretisch, sondern ich lebe in dieser Erwartungshaltung. Ich lebe in diesem Bewusstsein. Nimm jetzt nicht die Zeit, aber Jesus hat davor gewarnt, du kannst dir notieren, wenn du Notizen machst. Matthäus 24, 45 bis 51 ist einer dieser Stellen. Und er beschreibt dort und sagte, ein Gleichnis von einem Knecht, der einen Auftrag hat, während der Abwesenheit seines Herrn auf die anderen aufzupassen. Und er aber denkt, das dauert noch ewig, bis mein Herr wiederkommt und fängt an zu essen, zu trinken, die anderen Knechte zu schlagen, einfach sagen, ich bin jetzt der Chef, der Vorsteher ist nicht da, ich entscheide und ich lebe, wie es mir gefällt. Er sagte, zu einer Stunde, wo er es nicht erwartet, wird sein Herr wiederkommen und wird ihn bestrafen. Okay? So, er möchte, dass wir wachsam sind, dass wir darauf achten und danach leben. Diese Motivation der Gottesfurcht, sie soll uns nicht in eine Schockstarre versetzen, zu sagen, ich fürchte ihn und ich könnte hier irgendwas verkehrt machen, ich mache lieber gar nichts mehr, sondern soll uns wirklich motivieren, für ihn zu leben. So heißt es in 2. Korinther 7, Vers 1, da wir nun diese Verheißung haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes und die Heiligkeit vollenden in der Furcht Gottes. Die Furcht Gottes motiviert mich, mich zu reinigen und die Heiligkeit zu vollenden. Das ist, wie Gott das hier beabsichtigt, zu sagen, dass wir es uns bewusst machen und danach leben. Und das Gegenteil wäre, Ende Vers 14, treibt nicht Vorsorge für das Fleisch, das Begierden wach werden. Das Gegenteil wäre also, Vorsorge für das Fleisch zu treffen. Was ist das, Vorsorge zu treffen? Nun, einige von euch haben vorgesorgt und haben irgendwie was beiseite gelegt. Und das ist eigentlich gar nicht so viel anders, wie Vorsorge für das Fleisch zu treffen. Vorsorge für das Fleisch zu treffen ist, ich lege mir vorher eine Rechtfertigung zurecht, dass ich das doch mache. Okay? Eigentlich ist das ja nicht richtig, aber alle meine Kollegen gehen dorthin und ich weiß, der Abend wird vermutlich ein bisschen fraglich, aber was werden sie sonst von mir denken? Ich lege mir das zurecht. Ich habe heute schon so viel gearbeitet, ich schaue mir einfach was an, ohne groß drüber nachzudenken. Ich treibe Vorsorge für das Fleisch. Ich bereite ihm die Tür und mache alles bereit. All das stärkt nur das Fleisch und die Begierden werden dadurch einfach nur noch stärker. Treibt nicht Vorsorge für das Fleisch, dass Begierden wach werden. Wenn ich es nicht bewusst mache, dann ist in uns eben dieses Verlangen so stark da, dass es dazu automatisch hingezogen werden wird. Und ich muss bewusst dem entgegenwirken und sagen, nein, Christus ist da und er hat mich gewarnt. Ja. Und Versuchung ist nur eine Versuchung, weil es in einer gewissen Form attraktiv ist. Ich hatte das neulich in einem anderen Zusammenhang schon erwähnt, dass es über Mose berichtet wird, dass er sich entschied, lieber mit dem Volk Gottes zu leiden, als die Reichtümer Ägyptens zu genießen für eine Zeit. Und das ist, wie Versuchungen sind. Sie bieten etwas an für eine Zeit. Aber wenn wir es uns bewusst machen, das ist eher wie ein Angelhaken. Warum sind Angelhaken für Fische attraktiv? Der Haken ist nicht attraktiv. Attraktiv ist es, was drauf ist. Die Würmer oder was auch immer. Davon werden sie angezogen und denken nicht an die Konsequenzen. Und das ist, wie Versuchungen sind für uns. Keine Würmer, weil die meisten von uns werden nicht von Würmern angezogen sein. Ja? Aber sie sind etwas, was uns anzieht. Und der Grund dafür ist, dass wir eben diese sündige Natur in uns haben. Aber wenn ich mir bewusst mache, warte mal, dieser Film, diese Bilder, dieses Verlangen in mir, dem anderen mal richtig meine Meinung zu sagen, das ist ein Wurm. Aber dahinter gibt es einen Haken. Und ich will nicht die Konsequenzen des Haken haben, deswegen darf ich den Wurm nicht schlucken. Okay? Ich darf mich nicht den Versuchungen der Welt hingeben, aus diesem Wissen sagen, Gott hat gewarnt, er hat uns die Gebote gegeben und sagte, ich weiß, was gut für euch ist, vertraut mir. Und uns gewarnt zu sagen, er kommt jederzeit wieder und er möchte uns finden, dass wir bereit sind. Und wenn ich dem nachgebe, wir haben das eben in dem Beispiel von dem Haken, dem Angelhaken und dem Fisch gehört, es gibt dann die Konsequenzen. Aber auch aus der eigenen Erfahrung wissen wir, wenn du sagst, in irgendeiner Situation nachgegeben hast, von den Beispielen, die wir eben hatten, ja, du hast dann eine Person mal richtig angeschrien oder du hast dir was angeschaut, wo du wusstest, das sollte ich nicht. Oder. Du hast dann doch zu Alkohol oder Drogen gegriffen. Okay. Was kam danach? Sagtest du, oh, und danach war ich so glücklich. Nein. Du hast es sofort bereut und sagst, ich wollte das doch nicht. Und jetzt habe ich die Konsequenzen. Jetzt habe ich den Job verloren, jetzt habe ich diese Bilder im Kopf und jetzt ist diese Beziehung gestört, weil ich sie so angebrüllt habe. Jetzt muss ich so viel wieder tun, um das irgendwie wieder in Ordnung zu bringen. Und Gott sagt, okay, mach dir einfach bewusst, schau her, ich bin bei dir. Ich stehe direkt daneben. Ich bin bereit, dir zu helfen. Wenn du nicht weißt, frag mich. Wäre doch super, ich weiß, für viele der Schüler sind demnächst Klausuren, wenn Jesus, der Allwissende, direkt neben dir sitzen würde und sagst mal, Mist, Antwort, weiß nicht, Jesus, kannst du mir mal kurz helfen? Ja. Gut, das funktioniert so nicht für die Klausur, du musst schon selber lernen. Aber es funktioniert, schade. Aber es funktioniert im Leben zu sagen, Gott, ich weiß nicht, wie ich darauf reagieren soll. Gib mir deine Weisheit. Hilf mir. Schon alleine diese Bitte hilft, dass ich nicht im Fleisch reagiere. Ich habe einen Kommentar dazu gelesen und ich fand einfach seine Zusammenfassung super. Und ich habe sie in voller Länge hier abgedruckt. Ist ein bisschen längerer Abschnitt, aber ich möchte den zum Abschluss vorlesen. Das war die Zusammenfassung über diesen ganzen Abschnitt. Dort heißt es, wer sich selbst verwirklichen will, wird von seinen Begierden bestimmt. Eigenmächtigkeit führt nicht in die Freiheit, sondern in die Knechtschaft. Wer von Jesus Christus bestimmt ist, der wird nicht von den Maßstäben der gegenwärtigen Welt geleitet, sondern von Gott in die Lage versetzt, seinen, also Gottes, guten, wohlgefälligen und heiligen Willen zu tun. Jesus-Bekenner verwirklichen sich nicht selbst. Sie verwirklichen die Liebe Gottes, die im Sühnetod des Messias Jesus Wirklichkeit wurde und in ihrem eigenen Leben in der Liebe zum Nächsten Wirklichkeit wird. Was ist dein Ziel? Sagst du, ist mir egal, ich denke, ich habe meinen Weg und ich entscheide selber und ich mache, was ich will. Du kannst das tun, aber du hast die Konsequenzen. Oder du nimmst dieses zu Herzen und sagst, deine Gebote, dieses Bewusstsein, du kommst wieder und ich bin dir Rechenschaft schuldig. Herr, lass das mich prägen. Ja, und dann so zu leben, nicht nur das zu wissen, sondern es mir bewusst zu machen, in den herausfordernden Situationen Gott um Hilfe zu bitten und ihn durch dich wirken zu lassen. Wenn du seine Liebe noch nie angenommen hast,
Wenn das für dich immer nur ist, ja, Gott hat einfach eine Reihe an Geboten und das ist, er will dieses von mir und jenes von mir, dann möchte, dass du zuerst verstehst, lass dich retten. Nimm Jesus Christus als deinen Heiland an. Er ist da, aber nicht, um dich zu bestrafen, sondern um dir zu helfen, um dich zu retten. Wenn du es angenommen hast, dann lass ihn dich verändern. Auch das ist zu deiner Hilfe da. Und wenn du sagst, ich kann gerade an ein paar Sachen denken, wo ich vielleicht diese Woche völlig versagt habe, bitte ihn um Vergebung. Er weiß es schon. Und er liebt dich und möchte, dass du umkehrst, möchte, dass du nicht weiter auf diesem Weg bleibst, sondern dass du so verändert wirst, dass du seine Liebe wirklich verstehst und für dich annehmen kannst und dann diese Liebe auch weitergeben kannst in dem Bewusstsein. Der Herr ist da, er kommt und ich möchte von ihm hören, gut gemacht, du getreuer Knecht, du warst im Geringen treu gewesen, kehre ein zur Freude deines Herrn. Lass uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass du mich verändern möchtest und dass du versprochen hast, du beginnst ein Werk in uns und du wirst es auch vollenden. Aber du kennst auch die Herausforderung von jedem Einzelnen von uns. Und Herr, du hast diesen Abschnitt geschrieben, damit wir lernen, so zu leben. Und Herr, ich bete, dass du jedem hilfst, wo wir im Moment zu kämpfen haben, dass wir dort wirklich Christusähnlicher werden. Dass du uns so veränderst, dass wir auch jetzt gleich im gemeinsamen Essen, dass wir diese Nächstenliebe, diese Geduld miteinander, dieses, was ist das Beste für den Nächsten, wirklich auch praktizieren. Nicht nur irgendwann in der Zukunft, sondern ab jetzt. Hilf, dass du uns prägst und vergib uns, wo wir gesündigt haben. Und Herr, ich bete, wenn jemand versucht, gut genug zu sein, dass sie einsehen, sie schaffen es nicht von sich aus. Sie müssen gerettet werden. Sie brauchen deine Vergebung. Und dass sie schauen und verstehen, auf Christus schauen und sehen, du hast uns geliebt. Du hast nicht darauf gewartet, dass wir dich lieben, sondern du hast uns geliebt und dein Leben für uns gegeben. Wir dürfen uns lieben lassen von dir. Aber dann sollen wir auch dich zurücklieben, weil du uns zuerst geliebt hast. Danke für dein Wort und ich bete, hilf uns, dass wir nicht nur dieses kennen, dass wir nicht nur Hörer, sondern Täter deines Wortes sind, dass wir das miteinander praktizieren, dass wir einander dabei helfen und dass wir in Gedanken, in Worten und in Taten Christus ähnlicher werden. In Jesu Namen.